Jo, ich mache heute Ersatz für Nils Frommholt und ihr seid wieder im Buddy Talk. Wir sind heute zu dritt, Mika Not, Simon Gehr, beide zusammen in einem Raum oder beziehungsweise in einer Wohnung in München. Ich hier, Simon Henseleit, live aus Nürnberg, zurück im grauen Deutschland und wir müssen natürlich auseinandernehmen, was Mika am Wochenende abgerissen hat, wie die Saison so generell lief und ja, auch wenn es vielleicht am Ende nicht mehr ganz einfach war, wie Mika das einfach ganz souverän ins Ziel geschaukelt hat und Vize-Weltmeister wurde bei der T100 in Katar. Ich würde sagen, wir labern gar nicht lang rum. Wir haben ein bisschen Zeitdruck heute, deswegen gehen wir direkt rein und ich spiele den Ball nach München. Erstmal herzlichen Glückwunsch noch von Face to Face zumindest. Mika, geile Sache am Wochenende.
Simon, stopp, 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 stopp. Bevor wir reingehen, haben Mika und ich noch ein paar Worte zum Ministry Nutrition zu sagen. Mika, wir müssen über unseren liebsten Nutrition-Partner Ministry sprechen. Wieso, weshalb, warum? Es treibt mich um. Wieso müssen wir Ministry verwenden und nichts anderes? Wieso haben wir bei Ministry so ein gutes Bauchgefühl? Ich vertraue zu 100% auf Ministry, nutze ausschließlich die Produkte wirklich andauernd und ich habe einfach wirklich ein gutes Bauchgefühl dabei und weiß, ich benutze da genau das Richtige. Ich kenne die Leute dahinter, ich weiß, wie sehr sich da um Produkte gekümmert wird, ich weiß, wie sehr denen die Qualität der Sachen am Herzen liegt und dass das, was sie rausposaunen, auch wirklich, einfach wirklich Hand und Fuß hat und dass das wirklich, ja, dass die da mit allem, was sie haben, dahinter stehen. Und ein Thema, das sich Ministry auf die Fahne schreibt, ist die Mikrobiom. Freundlichkeit. Und da sagst du jetzt ein paar Takte dazu, Mika. Was hat es damit eigentlich auf sich und welche Rolle spielt das Mikrobiom für dich?
Ja, Thema Mikrobiom hört man jetzt in den letzten Jahren kommt das immer mehr auf und ja, ich bin überzeugt, dass noch ja, das Wissen darüber quasi immer noch lange nicht so weit verbreitet ist, wie es verbreitet sein sollte. Es geht letztendlich so ein bisschen um das Thema Darmgesundheit. Und ja, Mikrobiom kann man einerseits unterstützen durch gute Ernährung. Stichwort sowas wie Kefir, Kohlsorten. Man will einfach quasi gute Darmbakterien zu sich nehmen, um das Mikrobiom zu diversifizieren und zu stärken. Aber was halt häufig auch, ich meine, das ist immer, man kann immer schnell Produkte verkaufen und sagen, hier, ihr müsst es unterstützen, unterstützen. Aber es geht vor allem auch darum, das Mikrobiom nicht zu schädigen. Und da ist meiner Meinung nach Ministry, hat da mindestens genauso einen großen Fokus drauf, weil eben viele andere Sportnahrungshersteller, ja, da sind so viele Konservierungsmittel etc. drin, dass sie eben das Mikrobiom tatsächlich schädigen. Und wir hatten es ja schon letzte Folge angesprochen. Es ist nicht so, dass wir davon jetzt mal 10 Gramm die Woche uns reinhauen, sondern wir reden eher von 10 Kilo pro Woche. Halt einfach sehr, sehr große Mengen. Und da bin ich mir bei Ministry einfach sicher und habe da das volle Vertrauen rein. Du hast es schon angesprochen, ich kenne auch die Jungs da aus dem Team, Jungs und Mädels, ja, dass da einfach voll darauf geachtet wird, dass ich quasi mir diese großen Mengen an, ja, vor allem Zucker ist letztendlich reinhauen kann, mit dem Gewissen, es wird meine Performance maximal unterstützen, ohne in meinem Körper jetzt irgendwie zu schädigen, das Mikrobiom anzugreifen. Und so A, Leistungsfähigkeit, aber auch B, wieder Gesundheit. Gerade auch so Krankheitsanfälligkeit hat auch viel mit dem Mikrobiom zu tun. Ja, von daher tue ich auch da nicht nur was rein für meine Performance, sondern auch meine Gesundheit und so ein bisschen auch so die Grundlage des Körpers kann man das Mikrobiom schon bezeichnen. Ja, die werde ich damit auf jeden Fall nicht verschlechtern, obwohl es so hohe Mengen an letztendlich Zucker sind.
Das trifft es doch wunderbar auf den Punkt. Das heißt, wenn euch das alles so ein bisschen am Herzen liegt, dann kümmert euch um eure Nutrition mit Ministry. Auf ministry.com könnt ihr die wirklich sehr große Produktvielfalt mal entdecken und euch für die neue Saison ausstatten. Wir packen auch alles in die Shownotes und dann seid ihr perfekt aufgestellt beim Thema Nutrition mit Ministry.
Jo, danke, danke. Und Servus erstmal an alle da draußen. Ja, wieder zurück. Ja, im kalten Deutschland. Boah, ich bin sehr, sehr froh, jetzt wieder hier zu sein. Ja, was waren es letztendlich? 14 Stunden kurz zu Hause, 14, 15 Stunden kurz zu Hause und jetzt dann wieder on the road. Aber jetzt wirklich alles 100% freiwillig. Ich meine, gut, das meiste, was ich sonst mache, ist schon auch freiwillig, aber jetzt ist wirklich, wirklich Urlaub-Trips quasi. Ja, deswegen kurz bei Simon. Nachher geht's weiter nach Fuschel. Ja, können wir vielleicht gegen Ende nochmal kurz drüber reden, meine Off-Season-Pläne, aber die habe ich gut geschmiedet in der Sierra Nevada. Kann mich da echt voll drauf freuen. Und ja, nach so einem Abschluss auch jetzt ja mental quasi da richtig das jetzt genießen.
Jawohl, du hast ja schon gesagt, die Motivation für das Rennen war hauptsächlich die Off-Season. Ich glaube, das kann jeder von uns verstehen. Nach so einer langen Saison, und ich finde, Triathlon gehört einfach nicht in den Dezember. Also da bleibe ich dabei. Es ist irgendwie habe ich auch, also ich bin viel mehr gehypt so für den Start der Saison als fürs Ende der Saison. Und eigentlich sollte es ja andersrum sein, ne? Es sollte sich ja eigentlich alles aufs Ende zuspitzen und man sollte da nochmal hyped sein, okay, wie geht das aus? Nochmal irgendwie mal Entertainment auf bestem Niveau, Sport auf bestem Niveau. Aber irgendwie hat sich das, also ich weiß nicht, ob das auch so ist, weil ich früher auch mal aktiv war. Aber für mich ist es auch einfach so, dass man sich dann denkt, so boah, jetzt, also langsam reicht's.
Ja, ging mir, ich meine, habe ich auch schon gesagt, genauso. Und ging auch allen, also ich glaube wirklich allen an Athleten und Athletinnen auch so. Es war wirklich so, der Grundtenor war so, boah, gut, dass jetzt das letzte Race ist, einmal noch racen und so. Das war echt so der Grundtenor in Katar. Und ja, letztendlich. Also quasi auch aus Athletensicht, und wir hatten darüber auch gestern Abend gesprochen beim Abendessen, so im Radsport, da geht's einem oder Simon und mir halt auch irgendwie ähnlich, so nach der Tour ist halt irgendwie immer da so die Luft raus und sowas wie Lombardei, gut, ich meine Vuelta dieses Jahr war auch einfach richtig kacke generell, aber da ist man lange nicht so gehypt wie für ein Giro zum Beispiel, finde ich. Gut, die Frühjahrsklassiker sind nochmal ganz anderes Level, aber zum Beispiel eine Lombardei-Rundfahrt, da ist man irgendwie nicht mehr dann so gehypt. Ja, und deswegen gebe ich auch recht, es soll so sein, dass sich aufs Jahresende zuspitzt. Ich glaube, Ironman hat auch da einen guten Move jetzt gemacht, zum Beispiel nächstes Jahr, dass diese Pro Series mit Hawaii halt endet, quasi mit dem Highlight endet im Oktober, das ist noch okay. Und man muss halt da sagen, da ist Hawaii halt einfach nach wie vor das absolut größte Ding so. Und danach ist dann halt so ein bisschen wie die Tour de France halt dann die Luft raus. Und Dezember ist halt wirklich, wirklich sehr weit, sehr lange dann noch. Und wenn da halt auch noch die Location und so nicht so cool ist, ja, dann wird es da schon ein bisschen dünn. Aber ja, deswegen bin ich halt echt umso froh, dass es nochmal so gut geklappt hat.
Jawohl, auf jeden Fall. Also das kann man, denke ich, schon so sagen. Du kannst uns ja mal ein bisschen mitnehmen, wie war so die Abreise Sierra Nevada? Wir müssen ja nicht alles im Detail durchgehen, aber ich dachte mir mal so, okay, was habt ihr jetzt eigentlich dort nochmal vor Ort zu tun, wenn ihr dort vor Ort seid? Weil du sagst immer so ein bisschen Media hier und da, aber werden dann da Fotoshootings gemacht und Interviews, oder seid ihr auch mal irgendwo in einem, ich weiß jetzt nicht, ob es da einen Triathlon-Club gibt, das macht ihr ja sonst manchmal, aber was passiert dann da noch so die Tage vorm Rennen?
Ja, kurz Sprung zurück in die Sierra. Ich weiß nicht mehr genau, wann wir da aufgenommen hatten, aber wir sind am Montag abgereist. Nee, Sonntag, glaube ich. So, genau, Sonntag spät. Stimmt, Anni, wir hatten ja aus Madrid aufgenommen, stimmt, vom Airport. Ja. Jo, es ist, kommen mir schon wieder Jahre vor. Dann rübergeflogen. Und ja, die ersten 36 Stunden vor Ort waren echt kacke, und da war ich im ziemlich schlechten Mindset so, im Sinne von, ja, erstmal bin ich gelandet und mir war so ein bisschen schlecht, ich habe mich aber nicht so gut gefühlt. Aber das kam vom Flugzeugessen so, dass da war ich entspannt, aber trotzdem ist halt nicht so geil. Du hast halt Schlafmangel, es war Nachtflug, Schlafmangel, dann habe ich mich nicht so gut gefühlt. Dann fährst du halt dann wieder durch die Wüste, und letztendlich hat es mich schon relativ viel an Dubai erinnert. Auch wenn im Nachhinein war es doch unterschiedlicher, als ich gedacht hatte, Dubai und Katar. Katar hat mir schon besser gefallen, würde ich jetzt nicht freiwillig nochmal hin, aber ja, es war nicht ganz so schlimm wie Dubai, fand ich.
Das ist auch eine gute Aussage. War schon schöner als Dubai. Ich würde aber freiwillig mich nicht hin.
Ja, und dann halt ins Hotel eingecheckt. Und dann habe ich mich diesmal auch dazu entschlossen, dann nochmal kurz zu nappen. Das habe ich letztes Mal nicht gemacht. Da habe ich mich direkt quasi durchgekämpft bis zum Abend. Aber diesmal habe ich dann da quasi genappt, halt, um dem Immunsystem nochmal ein bisschen mehr Raum zu geben. Und dann war diesmal nicht ich krank, sondern Mama wurde krank. Die war ja mit.
Oh no.
Und schon relativ halt platt auch so. Jetzt nicht nur, bei mir war es ja letztendlich einfach nur so ein bisschen Nase gelaufen und so. Dann war das Problem, dass wir halt da im Ritz untergebracht waren. Und dann halt erstmal noch, also haben wir halt dann ein Zimmer noch halt für sie gebucht, dass ich mich jetzt halt auf keinen Fall noch anstecke vorm Rennen. War dann nicht ganz so günstig.
Ich wollte gerade sagen, was kostet da die Nacht?
500. Und wir haben es halt dann bis zum Rennen halt durchgezogen, sicherheitshalber, auch wenn es ihr dann relativ schnell wieder besser ging, hat sich gut berappelt, aber ja, trotzdem jetzt kein Risiko eingehen, war auch eine richtige Entscheidung. Ich bin gesund geblieben, bin auch jetzt immer noch gesund, also alles gut, aber trotzdem war das halt auch nochmal so ein bisschen Stress, das halt dann zu organisieren. Und dann habe ich natürlich schon halt so im Hinterkopf so, yo, jetzt war ich halt bis dahin schon mit ihr zusammen die ganze Zeit. Hoffentlich geht das jetzt nicht wieder schief, wie in Dubai, auch wenn da das Ergebnis letztendlich gut war, aber war auf jeden Fall ja auch da nicht ideal, dass ich da quasi angeschlagen ins Rennen gegangen bin. Begann so ein bisschen das Media-Zeug, und das ist, es ist so, wenn es dein erstes T100-Rennen ist, da hast du auf jeden Fall auch dieses Fotoshooting, wo die halt Studiofotos mit dir machen. Und sonst, jetzt bei mir, die habe ich halt in Singapur abgehakt, beziehungsweise immer nur, wenn ich ein neues Kit habe, was mein Anzug oder so hat sich jetzt ja nicht mehr verändert, oder irgendwelche Sponsoren.
Vincent Lewis ist quasi immer busy.
Der ist immer da unterwegs, ja. Ja, definitiv. Dann ist je nachdem, wie gut man ist, würde ich sagen, für wer jetzt noch nicht so bekannt ist und so, der hat eigentlich da nicht viel zu tun. Und dann, je bekannter man ist oder wenn man Local-Athlet ist, da hat man halt umso mehr zu tun quasi. Und dann sind das zwischen 1 und maximal 3-4 Media-Commitments, die man hat. Das können School-Visits sein, das können, jetzt zum Beispiel Mattis hatte, es gab tatsächlich einen Local-Triathlon-Club, der hat dann da so ein Duathlon-Training mit denen gemacht. Ich hatte zwei Interviews, muss ich irgendwo hin? Ich musste noch einmal zu so einem Meet and Greet quasi in die Stadt, aber es hat sich in Grenzen gehalten, aber trotzdem ist halt, musst du dann dahin, und wenn dann noch sowas dazukommt wie in London, dass du zu den ganzen Trainingseinheiten halt noch längere Wege hast, dann fängt schon an, echt sehr tight zu werden. Das war jetzt hier entspannt, weil das Ritz, das hat halt einen eigenen 25-Meter-Pool mit 4 Bahnen, das heißt, man muss zum Schwimmtraining irgendwo hin. Laufen konnte man sowieso, ja, direkt ab Hotel. Das Hotel hatte auch ein Gym, und man konnte auch direkt vom Hotel aus losfahren mit dem Rad. Von daher war's hier okay. Training vor Ort war halt auch okay, wie gesagt, stressfrei da halt hinzukommen. Radfahren war ähnlich wie in Dubai, aber auch das ein bisschen besser, aber immer noch kacke. Man hat so 8 Minuten gebraucht, ein bisschen durch die Stadt, das war relativ viele Ampeln und so, aber auch da nicht so viel Verkehr schon mal wie in Dubai zum Glück. Und dann war man auf so einem Radweg, der 33 Kilometer wirklich nur geradeaus ging. Der längste Radweg der Welt, ist auch so ein Schild mit Guinness World Record, was für eine Race Week gut ist, weil es halt einfach sicher nicht halt wie in anderen Städten, wo man dann da irgendwie noch halt fahren muss, ist halt saulangweilig, und länger als eine Woche würde ich da auf jeden Fall nicht sein wollen, aber wie gesagt, für die Race Week ist okay. Man fährt an Formel 1, an der Formel 1 Strecke ist man noch vorbeigefahren, also schon ganz witzig so gemacht, aber ja, und dementsprechend habe ich das dann einfach halt so durchgezogen, quasi auf dem Papier ist da alles gut durchgegangen und eigentlich relativ klassisch. Aber was schon wirklich anders war, war so vom Mindset. Das jetzt halt, ja, das, ja, es war jetzt halt die lange Saison, jetzt das Saisonfinale. Und ja, da hatte ich schon, musste ich schon wirklich viel quasi, arbeiten letztendlich so, quasi um ins richtige Mindset zu kommen. Abgesehen davon halt, erstmal nach der Reise und so, dann das da organisieren. Aber da musste ich wirklich diesen Shift, also zwei Shifts musste ich so ein bisschen halt hinkriegen. Einmal diesen Shift von, okay, es ist so oder so, egal wie das Rennen ausgegangen wäre, es wäre eine super Saison gewesen. Auch wenn ich das Rennen jetzt in Sand gesetzt hätte, ich hätte trotzdem 5 Podien gehabt und so. Und dann wäre es halt das letzte Rennen gewesen, was nicht so gut wäre. Aber gut, gab ja auch viele Gründe, jetzt lange Saison, bla bla. Mir war klar, egal wie das Rennen ausgeht, ich werde nach ein paar Stunden, sicherlich im Ziel und so, wäre ich erstmal gefrustet gewesen, aber dann wäre ich sehr schnell, hätte ich mir sagen können, so yo, alles gut. War halt trotzdem top, ja. Und das musste ich halt wirklich wegdrängen, so, und um halt nochmal attackieren zu können. Das war einmal Arbeit quasi, plus dann halt auch in dieses Attackieren-Mindset zu kommen, im Sinne von, ey, ich kann halt echt noch Zweiter werden, und ich sichere jetzt nicht nur den dritten Platz ab, und bin quasi defensiv, schau vor allem auf Rico, schau auf Morgan und so, wo die im Rennen sind, und gehe halt da eher defensiv ran, sondern halt diesen Shift halt hinzukriegen, so zu, okay, wie kann ich Jelle halt noch irgendwie schlagen, was sind da Möglichkeiten, ohne halt dann mir das Rennen komplett zu verbauen. Und sind auf jeden Fall neue Erfahrungen so.
Und hattest du irgendwie einen anderen Druck reinzugehen? Hattest du so im Hintergrund, um wie viel es geht? Also so, ich sag mal, einerseits sportlich war ja so der Vize-Weltmeistertitel sozusagen noch in Reichweite. Und andererseits natürlich auch so existenziell, ging ja auch um echt viel Geld. Also wenn ich das so im Hintergrund hätte, würde ich mir schon vorstellen, dass ich auf jeden Fall ein bisschen nervöser bin als vor anderen Rennen. Weil wenn halt was schief geht, das Rennen zählt halt auf jeden Fall in die Serie rein. Ja. Und wenn was schief geht, kannst du ja auch viel verlieren. Und ich finde, wenn man so ein gutes Mindset ist immer, wenn man viel gewinnen kann. Aber andererseits hat man ja auch so oft, kann man auch sehr gut performen, wenn man unter dem Druck steht, dass man viel verlieren kann.
Ja, aber das ist halt ein Kackgefühl, ne? Und das hat sich auf jeden Fall schon breit gemacht. Bevor ich quasi diesen Shift halt gedacht habe, habe ich mir schon ein paar Mal gedacht, so, oh, das sollst du jetzt halt echt nicht verkacken, halt wirklich mit so einem Mindset quasi, hin zu, okay, ey, du kannst hier noch so und so viel halt noch on top quasi halt holen. Von daher war es schon mehr Druck, plus halt auch dieses Ding, mir selber gegenüber, ich will jetzt nicht den letzten Block in der Sierra Nevada, der ja schon nochmal auch mentale Energie gekostet hat auf jeden Fall, den will ich jetzt nicht in den Sand setzen durch irgendwelche dummen Entscheidungen oder so, da wäre ich mir, also ganz ehrlich, was dann von außen und so, das hätte mich da jetzt nicht groß gejuckt, aber einfach so mir selber gegenüber, letztes Mal habe ich gesagt, so, ich will mich halt belohnen für den Block deiner Sierra, das ist halt sehr positiv formuliert, aber negativ formuliert, ich will jetzt halt nicht diesen Block in den Sand setzen, so, weil das wäre schon hart gewesen. Der hat schon Körner gekostet, und wenn es dann noch in die Hose gegangen wäre, dann hätte sich das irgendwie für so umsonst angefühlt, und dann wäre es so doppelt negativ gewesen. Und jetzt wiederum ist es so, es war ein geiler Grind, das hat nicht immer Spaß gemacht und so, aber es hat sich halt übelst ausgezahlt, und das ist irgendwie ein geiles, finde ich jetzt so ein geiles Ergebnis, das auch für in Zukunft, wenn es mal tough wird, was ich ja eigentlich super selten habe und jetzt das erste Mal ich so intensiv hatte jetzt halt in einem Trainingsblock, wo ich nicht verletzt bin, nicht krank bin, aber wo es trotzdem halt irgendwie mental manchmal zäh war. Und jetzt hat es halt dann so ausgezahlt, das ist schon gut. Wer es übrigens übelst gefeiert hat, war Schombi. Kannst dir, glaube ich, auch gut vorstellen. Er hat so, ja, das du musst auch mal richtig durchgrinden und so. Der hat das so richtig gefühlt. Und ja, ist auch gut, dass dann das schlechtes Wetter war, Mika. Das ist gut. So. Der ist halt auch so ein richtiger Grinder.
Es ist ja auch richtig viel wert. Das merkt man ja dann auch erst in solchen Situationen. Weil du denkst ja dann gar nicht so aktiv dran, okay, es geht jetzt hier nur um Prestige oder um Geld, sondern du denkst ja wirklich dran, okay, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt, und deswegen ist es ja auch so wichtig, so hart zu arbeiten, weil du dann irgendwie auch so dir selbst gerecht werden willst. Du willst ja quasi deinem alten Ich, willst du gerecht werden, dass du das auch umsetzt, was du selber dir angetan hast und wo du durchgegangen bist. Und dann denkst du ja viel mehr dran, okay, ich habe mich sehr gut vorbereitet, ich habe richtig hart trainiert, ich stehe jetzt hier in der Startlinie und ich habe quasi alles Bestmögliche getan, um fit zu sein. Und dann kommst du ja gar nicht erst in diesen Gedankenstrudel, okay, boah, es geht jetzt um das und das hier und es geht um so und so viel und was könnte ich alles verlieren, sondern du denkst ja eher dran, okay, du hast alles dafür getan, du willst dir selbst gerecht werden und hast eher so diese intrinsische Motivation, sage ich mal, dass du selbst halt einfach gut sein willst, als diese extrinsische eben für Ruhm und Ehre und Geld zu performen. Und ich glaube, das kannst du ja eh sehr gut, also da nicht zu viel dran zu denken, sondern einfach diesen Anspruch zu haben, sich selbst gerecht zu werden. Und der, glaube ich, ist sehr viel wert im Rennen. Und den kann man eben dadurch befeuern, dass man wirklich sehr hart trainiert, aber auch und sehr schlau natürlich auch.
Ja, voll. Also das beschreibt es echt gut. Und eigentlich auch genau mit so den Gedankengängen habe ich es da halt auch hinbekommen, quasi diesen Shift hinzukriegen, der im Rennen auch dann wirklich wichtig war. So an ein, zwei Knackpunkten mir schon halt geholfen hat. Plus ich habe halt, wie gesagt, gemerkt, es geht allen anderen Athletinnen und Athleten sehr ähnlich. Jelle hat auch ziemlich offen drüber gesprochen, dass es seit Marbella doch eher gestruggelt hat. Und ja, von daher wusste ich, okay, der ist jetzt auch nicht mehr bei 100%. Bei mir war es halt so, wie gesagt, nach Dubai so, der Block in der Sierra, hatten wir auch drüber geredet, so, da lief alles stabil, aber es hat irgendwie was gefehlt, es hat sich nicht so leicht angefühlt wie sonst, die Werte waren jetzt auch nicht gerade berauschend, auch wenn man die Höhe mit einberechnet quasi, da habe ich jetzt ja auch schon ein paar Erfahrungswerte und so, da war es einfach, war ich so ein bisschen off, von dem, ja, was ich eigentlich kann, aber auch da bin ich entspannt geblieben, weil ich mir gedacht habe, okay, ich hab alles getan, was ich tun konnte, und dann ist es eigentlich bisher immer gut geworden. Und nur weil es jetzt im Training die Werte noch nicht kamen, dann kommt es halt am Race Day. Und so war es zum Glück auch. Aber ich habe mich halt dazu entschieden, das halt jetzt nicht vorher irgendwo zu sagen, sondern ich habe halt immer gesagt, es lief richtig gut. Was es, wie gesagt, auf dem Papier ja einerseits tat, aber auf der anderen Seite halt die Werte waren jetzt nicht so gut. Und ich glaube, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Ich weiß nicht, ob das jetzt den Unterschied gemacht hat, aber als ich dann nach dem Rennen dann so ein bisschen drüber geredet habe, das kam auf jeden Fall anders an, quasi die Leute dachten vorher, dass ich echt nur meiner Höhe so richtig, richtig gut, richtig krasse Werte und sowas hatte. Nur weil ich halt einfach nicht gesagt habe, dass ich es nicht hatte. Von daher, glaube ich, gut aufgegangen.
Sehr gut. Ja, es ist schon ein Mindgame dann, ne? Also mich hat es auch überrascht, dass Jelle so offen da war in der Kommunikation, und finde ich auch verständlich natürlich, weil du sicherst dich ja schon ein bisschen so gegen einen schlechten Erfolg, schlechte Performance ab, aber andererseits ist natürlich dann auch jedem klar, ne, wie viel hast du drauf, und der hat sich dann schon sehr in die Karten schauen lassen, finde ich, und der hat auch so gewirkt, also auch in seinem Podcast und so, als wäre er halt schon sehr zufrieden mit der Saison und auch mit seinem 73-WM-Titel. Es hätte ihm das halt schon viel gegeben. Und ja, ich denke, hast du gut gemacht, da dann so ein bisschen dir nicht ins Blatt schauen zu lassen. und ja, wir können ja mal zum Race kommen. Hast du irgendwelche, du hast ja gerade zwei Knackpunkte erwähnt, wo du so, oder gesagt, ja, es gab schon so zwei Punkte, wo dir das viel geholfen hat. Was war so der erste, zum Rennverlauf? Das Schwimmen war ja wie erwartet sehr schnell. Eine kleine Lücke war da, aber du hast eigentlich mit Hayden und Rico genau noch zwei sehr starke Radfahrer um dich rum gehabt, und ihr hattet ja, glaube ich, auch nur 20 Sekunden Rückstand. Also war im Prinzip alles noch unter Kontrolle bis Radaufstieg.
Ja, genau. Erster Knackpunkt war aber tatsächlich schon im Wasser. Ich bin gut weggekommen, hab dann aber so zwischen Meter 100 und 300 oder 100 und 500 eher, quasi inklusive um die Bojen rumkommen. Weißt du, wenn es dann so, erstmal sind ja wirklich alle nebeneinander und dann geht es so ein bisschen zusammen, und da hatte ich einfach ein bisschen Pech, bisschen unglückliche Situation auch auch ein bisschen der Speed halt gefehlt, weil ich meine, da reicht ja manchmal 2-3 Züge, wo du nochmal ein bisschen tiefer gehen kannst und dann bist du diese Viertelkörperlänge weiter vorne und genau das hatte ich halt an dem Tag nicht. Auch da muss man natürlich sagen, in der Höhe fehlt einem so ein bisschen diese anaerobe Kapazität, gerade im Schwimmen fehlt dann einfach der Speed. Ja, wenn ich da halt 100er hart schwimme, sind die einfach ja 1-2 Sekunden langsamer, dementsprechend hast du auch ein bisschen weniger muskulären Impact. Sprinten kann ich noch da gut abpuffern und gerade hinten raus so im Schwellenbereich war ich super fit und super ökonomisch, aber gerade dieses Anaerobe hat mir da so ein bisschen gefehlt gefühlt. Ja, und dann war ich quasi so 3 Positionen weiter hinten als da, wo ich eigentlich sein wollte. Und dann war es auch, nach der ersten Runde war es super lang gestretched. Beim Langgang war auch so ein komisches Tor, dass wir quasi nicht nebeneinander laufen konnten, sondern da musste man echt in einer Reihe laufen, was natürlich dann nochmal weiter auseinander stretched. Und dann war nach 1,2 Kilometern quasi zu Beginn der zweiten Runde, war 2x 1 Kilometer, war halt dann die Situation sehr ähnlich wie in Dubai, dass wir waren eine Reihe von der Letzte, quasi der es in die erste Gruppe geschafft hat, ich weiß nicht genau, wer das war, dann Rico, dann Mattis, dann Hayden, dann ich. Und ich habe gesehen, dass sowohl bei Rico, also bei Rico ist eine Lücke aufgegangen, die habe ich nicht gesehen, aber ich habe gesehen, dass vor Mattis eine Lücke auch zu Rico aufgeht und dachte, und ich habe Rico auf jeden Fall erkannt, der hatte nämlich eine gelbe Kappe. Und dann in Dubai war halt auch sehr so eine ähnliche Situation und da habe ich ja dann gesagt, so nee, ich bleibe jetzt hier und da habe ich halt entschieden, okay, ich schwimme sowohl um Hayden als auch um Mattis rum, um halt diese Lücke zu Rico zu schließen, wusste aber halt nicht, dass Rico in dem Moment auch gerade eine Lücke aufkriegt und anscheinend auch ziemlich am Akern ist. Das heißt, es war dann nicht ganz so einfach, die Lücke zu schließen, weil ich erstmal neben Mattis war, man sagt jetzt, ich schwimme da daneben, aber der pausiert jetzt auch nicht gerade in der Zeit, sondern schwimmt halt weiter, ehe ich quasi da war, waren schon so 12 Meter ungefähr zu Rico und da war halt dann so, habe ich gesagt, okay, jetzt wirklich all in, so wenn ich hier halt attackieren will noch gegen Jelle, dann muss ich da jetzt ran, um halt Jelle auf dem Rad dann unterdrückt setzen zu können und nicht erstmal eine Lücke noch, jetzt erstmal 2 Runden eine Lücke zu Jelle zu schließen, weil dann bleiben mir nur noch 4 Runden, um ihn halt zu distanzieren, sondern ich muss eigentlich direkt einigermaßen mit ihm quasi von Beginn an vom Radfahren sein. Ja, und hab dann echt 350 Meter gebraucht, um diese 12 Meter zu Rico zu schließen. Hab da halt realisiert, okay, da geht jetzt nach vorne auch eine Lücke auf. Aber ich wusste auch, dass Hayden quasi direkt noch mit bei mir ist. Ich wusste, dass Mattis noch da ist. Also wusste ich, okay, Rico, Hayden, Mattis und ich, da ist dann schon, ist dann schon stabil Druck auf dem Rad da. Von daher war mir die Lücke nach vorne, zumal ich auch gesehen habe, gut, die ist nicht groß und ich habe ja auch gespürt, dass ich schon echt stabil gerade reinhalten muss, dann wusste ich schon, okay, die können jetzt nicht so krass viel weit wegkommen. Ja, und habe es dann geschafft, so bei Kilometer 1,6, 1,7 war ich dann an Ricos Füßen und hatte dann quasi nochmal 300 Meter, um mich so ein bisschen zu erholen und habe da auch schon gemerkt, dass die Form echt, dass ich echt halt gerade in diesem Bereich beim Schwimmen gerade echt fit bin, konnte mich dann gut erholen noch bei den 300 Metern.
Ich wollte gerade sagen, also es ist schon echt, man muss schon echt richtig fit im Schwimmen sein, um auch so eine Übersicht zu haben, ne? Also du allein zu sehen, okay, wo gehen die Lücken auf und nicht einfach nur damit beschäftigt zu sein, irgendwie die Füße zu halten, da weiß man schon, okay, man ist eigentlich in einer guten Form und man merkt ja auch, wie lange du dann brauchst, um so eine kleine Lücke zuzuschwimmen und vor allem eben an Leuten vorbeizuschwimmen, das ist so unglaublich hart.
Ja,
also
ja,
da auf jeden Fall Chapeau an der Stelle und hat sich dann ja gelohnt, der Effort.
Ja, genau. Da halt aus dem Wasser mit denen raus. Ja, und dann ist Hayden schon wieder schneller gewechselt als wir, weil der kann ohne Swimskin schwimmen mit seinem Anzug.
Ja, da wollte ich euch fragen, weil das war der Einzige, der ohne Swimskin geschwommen ist, ne?
Ja, ja. Dafür hält der Anzug auch nur 1 oder 2 Rennen. Aber das ist irgendwie, aber das ist irgendwie so ein Material, was quasi aquadynamisch genug ist. Ich bin mir ziemlich sicher, es kann nicht so schnell sein wie noch mit Swimskin. Aber ja, also der hat zum Beispiel auch einen Reißverschluss, hat er auch hinten. Das wäre halt bei mir das größte Problem, dass hier einfach alles mit Wasser volllaufen würde, weil der Anzug einfach überhaupt nicht dafür ausgelegt ist. Aber er hat halt seinen Anzug quasi dafür auslegen lassen. Ja, und macht schon, also ist schon auf jeden Fall gut, dass er die Möglichkeit hat und für ihn ja auch absolut sinnvoll, weil er auf der zweiten Runde dann schon noch sich hat ein bisschen durchreichen lassen müssen. Da fehlt es ihm halt jetzt noch nach der Pause so in dem Bereich eher. Ja, und dann war halt trotzdem vor Rico und mir auf dem Rad. Ja, und auf dem Rad dann halt Hayden dann eins, dann Rico, dann ich und dann Mattis. Ja, und Hayden, also man muss da absolut verdient gewonnen. Und mittlerweile auch auf dem Rad auch der, zumindest bei so Efforts quasi, wenn es darum geht, erstmal eine Lücke zuzuschließen oder auch zwischendurch mal irgendwo hinzuspringen, ist er einfach brutal stark. Ja, und hat dann da richtig Alarm gemacht, sodass wir nach, ich glaube, zwei Dritteln der Runden waren wir halt schon vorne an der Gruppe dran, haben schon angefangen, halt da Leute zu überholen. Und nach zwei Drittel war ich an eins vom Rennen. Also,
genau, ja.
Ja, also das ging wirklich super schnell. Es war hart, aber es war nicht so übertrieben hart gefühlt. Also auch da habe ich dann schon gemerkt, okay, es läuft echt gut. Wusste auch natürlich da, Jelle hat das ja auch mitbekommen. Jelle war nämlich vorne, den hatte ich auch schon mal im Schwimmen gesehen mit seiner grünen Badekappe. Und wusste auch schon da, okay, das ist richtig gut, was jetzt gerade passiert so. Der hatte kurz dieses Hoch, wahrscheinlich nach dem Schwimmen. Geil, ich habe jetzt Mika distanziert und halt die anderen. Und dass wir dann so schnell kommen, weil in dem Moment dreht er sich auch nicht um. Der fährt halt auch einfach Kopf runter und drückt halt drauf. Und dann quasi dieser Überraschungsmoment, dass wir dann schon kommen, weil es auch auf dem Abschnitt keinen Wendepunkt oder sowas gab, wo er uns hätte sehen können, ja, glaube ich, war auf jeden Fall gut. Und dann da quasi, da wusste ich, okay, es läuft eigentlich alles gerade schon mal gut.
Ja, auf jeden Fall. Und ihr seid ja auch die Jungs mit der meisten Firepower. Und dann war es eigentlich beim Radfahren so wie immer, dass halt sich das relativ schnell sortiert hat nach Leistung. Und man hat gesehen, okay, morgen Pearson kann ich mitfahren, verliert aber nicht so viel. Also ist auch, hat sich super stabil gehalten. Also ich würde sagen, der hat innerhalb von diesem Jahr so die krasseste Entwicklung hingelegt, was Radfahren anging. 100%. Also, ja, so ein bisschen verloren, aber dann echt stabil gehalten. Jelle genauso, also er hat auch ein bisschen verloren, aber eben auch nicht dramatisch viel.
Ja, also bei Jelle, also ja, morgen relativ schnell abgefallen und da war ich super überrascht, dass die Lücke dann nicht aufging, weil ich habe mir dann auch zu morgen immer Splits geben lassen. Weil Jelle war bis zur vierten Runde, glaube ich, bei uns mit dabei. Das hat mich gewundert, dass er halt eher abfällt. Aber hat sich echt lange gehalten und dann hatten wir irgendwie auf morgen anderthalb Minuten und erst zu dem Zeitpunkt ist Jelle dann bei uns abgefallen. Aber dann hat es nur anderthalb Runden, also ich sag mal so 20 Kilometer, also ja knapp 25 Minuten oder so gedauert, bis Jelle halt dann noch von bei uns sein, da auf einmal war er mit bei morgen hinten, zu dem Zeitpunkt dann zwei Minuten und auch das zeigt ja wieder so ein bisschen, okay, du bist, dieses Elastic Band ist halt dann gesnappt und dann ist halt auch vom Kopf so, ist er halt so im Niemandsland, ja, und dann geht's halt schnell, dass du halt auch von hinten dann aufgerollt wirst, während morgen halt von Anfang an eher sein Ding gemacht hat, vielleicht auch nicht diese Top-End-Power hatte und dann aber für ihn das Glück hatte, mit Chombi zum Beispiel zusammen zu sein, die dann da eine gute Gruppe, denke ich mal, hatten. Ich meine, wie gesagt, mit 20 Metern hast du da jetzt eh nur bedingt von Vorteil, aber trotzdem, allein für den Kopf ist ja nicht schlecht. Ja, und da hat er einfach, muss man sagen, ein echt smartes Ding gemacht und wie du halt auch schon sagst, auch für mich der sich am meisten halt auf dem Rad verbessert hat, auch so vom Setup und so, macht er jetzt nicht mehr keine groben Schnitzer, wie noch zu Beginn der Saison. Absolut auch da verdient den zweiten Platz am Ende halt dann geholt.
Kurze Werbung.
Freunde, wir müssen reden. Zum einen, alle, die nächstes Jahr ganz großes Vorhaben, große sportliche Ziele im Blick haben, die viel Vorbereitung mit sich bringen. Und das gilt aber auch für alle anderen, die einfach ein bisschen mehr Lebensqualität wollen. Und zwar kümmert euch um euren Schlaf. Und da kommt ihr um unseren Partner Black Roll nicht drum rum. Ich vermute mal, jeder sporttreibende Haushalt hat Produkte von Black Roll schon im Haushalt, aber vielleicht noch nicht jeder Schlafprodukte. Und da ist es an der Zeit, jetzt zu Weihnachten, sich damit mal gegenseitig zu beschenken. Weil damit schenkt ihr euch wirklich eine ganze Packung mehr Lebensqualität und im Sportbezug auch eine ganze Packung mehr Regeneration. Und wie wir alle wissen, da kannst du alle Regenerationstools in die Tonne kloppen. Der Schlaf steht an allererster Stelle und ist euer Regenerationstool Nummer 1. Und dabei helfen euch die Schlafprodukte von Blackroll. Ich schlafe selbst seit 2 Jahren auf Blackroll-Kissen und ich möchte nie wieder was anderes unter meinem Kopf haben, wenn ich schlafe, weil es hat wirklich meinen Schlaf verändert. Ich schlafe so unglaublich gut und möchte einfach nicht mehr ohne das Kissen. Und das Blackroll Recovery Pillow gibt es jetzt auch als Recovery Pillow Plus, einfach in der größeren Größe und auch als Recovery Pillow Kids. Das heißt, ihr könnt eure ganze Family damit ausstatten. Und ihr könnt auch 90 Tage Probe schlafen und ich schicke euch nochmal 2, 3 Quick Facts zum Recovery Pillow mit rein. Es ist für jede Schlafposition geeignet. Man kann das auch klein zusammenrollen und dadurch wunderbar mit auf Reisen nehmen und das unterstützt euren Kopf, eure Halswirbelsäule und den Nacken, wodurch natürlich Verspannungen verringert werden. Das heißt, startet euch und eure Liebsten mit Blackroll Recovery Pillows aus, weil damit schenkt ihr auch was, wovon die Leute ja richtig lang was haben. Das ist nicht nach 4 Wochen wieder einmal verschenkt, dann liegt es in der Ecke, sondern bestenfalls schlafen die Leute ein paar Jährchen drauf und haben einfach mehr Lebensqualität durch deutlich besseren Schlaf. Ich schwöre drauf, ihr schwört in Zukunft auch drauf. Ich habe noch nie mal jemanden gehört, der drauf geschlafen hat und gesagt hat, ach, das ist nichts. Und ich weiß, dass auch ganz, ganz viele Profisportlerinnen und Sportler, die nichts mit Blackroll zu tun haben, die Produkte kaufen, sowohl Decken als auch Kissen und richtig drauf schwören und es kein anderes Kissen mehr in deren Haushalte gibt. Und da gibt es natürlich auch noch was zu sparen mit uns, mit dem Code BUDDYTALK15. Gibt es 15% auf das gesamte Blackroll-Sortiment und eben auch auf die Schlafprodukte.
Werbung Ende.
Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das ist ja, wie du sagst, lieber dann sein eigenes Ding machen, als so lang, wie es geht, irgendwie dabei bleiben und dann hochgehen. Dann verlierst du halt mehr. Und dann hat Jelle das eben wahrscheinlich auch ein bisschen auf Risiko gegangen, dass er eben noch kompetitiv ist. Weil es waren halt dann, das Ding war, wo ich dann auch mit, also zum Laufen habe ich dann nochmal eingeschalten, weil ich beim Radfahren eh gesehen habe im Tracker, okay, da haben die, setzen die starken Jungs sich durch. Ist eigentlich perfekte Position für dich oder Situation, weil halt viele noch dabei waren. Also es waren halt, es waren nicht vorne nur du, Hayden und Rico oder so, sondern es waren halt noch ein paar andere Jungs dabei mit Martin und Mattis und auch eben morgen noch in Schlagdistanz. Und das war ja eigentlich perfektes Setup dafür, dass du eben Jelle noch überholst, weil sich halt dann noch viele zwischen euch schieben können.
Ja, ganz genau. Also ich habe auch auf dem Rad dann schon darauf geachtet, dass, also letztendlich war Mattis vor allem auf dem Rad, der am meisten Tempo gemacht hat. Mattis und Hayden war zwischendurch, ist ja immer mal kurz nach vorne gesprungen, halt eher diese anaeroben Surges hat der Hayden halt immer drauf, die Brücken und sowas hoch, und Mattis war einfach so ein Tempomat. Er meinte, er hat Tempomat 380 bis 390 Watt gemacht und einfach durchgedrückt, und das merkst du halt dahin, wie konstant er einfach immer fährt. Während Hayden halt deutlich mehr so den Punch halt quasi von ihm ausnutzt. Aber dann auch das ist jetzt ja nichts Überraschendes, das konnte ich eigentlich gut einschätzen, und habe das quasi dann einfach quasi mitgespielt, bin dann mitgefahren, habe mich probiert, so gut es geht, quasi jetzt nicht zu sehr kaputt zu machen, weil ich musste jetzt selber gar nichts machen. Es ist schon alles so passiert, dass Jelle abgefallen ist, dass wir die Lücke auf morgen und sowas vergrößern. Und bevor ich da jetzt noch jemanden aus der Gruppe irgendwie, dass da jetzt jemand rausdroppt, weil letztendlich helfen ja die Leute dann mir, wie du schon sagst, halt, um sich dazwischen zu schieben. Lief das eigentlich echt gut für mich. Was ein bisschen schade war Ricos Sturz. Der war ziemlich genau nach der Hälfte vom Rennen, weil da hat er nämlich, 2, 3 Minuten vorher hat er wirklich aktiv attackiert. Der war relativ lange hinter mir. Und ich habe mir schon gedacht, wenn Rico in guter Form ist, da kommt auf jeden Fall noch was. Und dann kam halt diese Attacke. Und da habe ich mich noch gut gefühlt. Also ich hätte, fand's cool, dass jetzt quasi was passiert, weil bis dahin war halt eine relativ lange Zeit Mattis vorne mit dem Tempomat. Und das war so ein Tempo, wo ich gerade noch so mich so ein bisschen erholen konnte immer. Und dann bei Rico war schon richtig Zug drauf. Und wie gesagt, zu dem Zeitpunkt war Jelle auch noch mit bei uns bei. Ich glaube, das wäre gut gewesen, wenn da dann wäre Jelle halt schon mal eine Dreiviertelrunde noch eher quasi abgefallen. Aber Rico halt dann leider gestürzt. Zum Glück konnte er halt noch dann weiterfahren ohne Defekt oder so. Aber ja, die Kurve war einfach da ein bisschen zu schnell, weil es aus meiner Sicht kein Fahrfehler irgendwie schlecht angefahren oder so, sondern einfach, denke ich, ein bisschen zu schnell. Plus, du hast halt in Katar immer so einen ganz leichten Sandfilm auf der Straße. Am Tag war halt auch schon ein bisschen Wind und es weht dir halt überall so ein bisschen so ein Sandfilm auf die Straße. Ja, dann geht's halt schnell. Da sonst das Rad für uns, würde ich sagen, relativ unspektakulär. Aber ich habe halt gemerkt, wie gesagt, war gut Zug drauf und nach hinten hat man halt auch so zum Vincent Lewis und so, zu den Gruppen hat man gesehen, halt, wie die Lücken wieder krass aufgehen. Also da war gut Zug drauf, ohne jetzt mich komplett zu killen.
Genau, das heißt, es war alles bereitet fürs Laufen, Laufentscheidung. Und da hat Hayden eigentlich relativ schnell klar gemacht, wer hier das Heft des Handelns in die Hand nimmt. Was mich aber überrascht hat, dass Rico es versucht hat. Also er ist ja wirklich am Anfang mit schnell angegangen, war glaube ich so 20 Sekunden hinter Hayden. Und ihr wart relativ schnell so auf 40 Sekunden. Und das war dann echt eine ganz coole Situation zum Zuschauen auch. Du dann eigentlich gegen Mathis, Martin und wer war noch dabei? Nee, genau, erstmal wart ihr noch zu dritt.
Ja, genau.
Genau, und dann habt ihr eben Rico aufgeholt nach einer Zeit lang. Und dann wart ihr zu viert. Das war dann eigentlich ein ganz cooles Battle. Und zu dem Zeitpunkt hat man dann auch schon so ein bisschen rechnen können. Okay, was passiert? Wo musst du finishen? Wo muss Jelle finishen? Und es hat echt gut ausgesehen, weil Jelle ist nicht rangekommen. Der hat sogar eher noch verloren auf euch. Und Morgan ist halt nach vorne gestürmt. Das heißt, da hat sich noch einer mehr dazwischen geschoben. Und dann war eigentlich klar, okay, Morgan läuft auf. Und da würde ich sagen, springen wir zu dem entscheidenden Punkt, oder war zumindest für mich von außen war das ein entscheidender Punkt, wo Morgan an euch rangelaufen ist, die Gruppe überholt hat. Und da dachte ich mir, okay, was passiert jetzt? Weil er hatte deutlich Tempoüberschuss und du musstest aber auf jeden Fall auch ein paar von den Jungs abhängen. Also du konntest jetzt nicht einfach nur in der Gruppe chillen und das auf den Schluss ankommen lassen. Und genau, da hast du dann die Entscheidung getroffen, eben erstmal nicht mitzugehen.
Ja. Zu dem Zeitpunkt wusste ich es aber tatsächlich noch nicht. Da wusste ich noch nicht, was ich werden muss, wenn Jelle jetzt da bleibt, wo er bleibt, was ich sein muss. Also ich habe vorher mit Ben besprochen, die Info will ich im Rennen nicht haben, außer ich frage explizit danach. Und hab mir selber gesagt, okay, bis nach der ersten von 6 Laufrunden wirst du auf keinen Fall fragen, dann mache ich einfach mein Ding und ab dann vielleicht, aber zu dem Zeitpunkt gab es für mich da noch nichts groß zu entscheiden und ich habe gedacht, ich mache jetzt einfach hier mein bestes Rennen, war wirklich richtig vom Kopf auch so im Race drin, im ganz normalen Attacke-Modus quasi, als ob es ein ganz normales Rennen wäre, als ob es nichts zu verlieren gibt, also wie gesagt, das habe ich echt gut hinbekommen. Und auch in der Situation, weil man gleich, das macht gar keinen Sinn, jetzt hier mit Morgan mitzulaufen. Es gab schon ein paar Wendepunkte und der ist halt wirklich gerannt. Also das sieht ja wirklich auch so richtig wie so ein, wie so ein Besessener aus. Genau, der stürmt so richtig vorwärts. Also da war mir klar, das macht jetzt hier keinen Sinn. Es war von der Hitze, fand ich es okay. Es war echt mit Abstand der heißeste Tag der Woche, weil die Sonne auch dann gut drauf geballert hat. Aber ich war trotzdem auch da vom Tempo so, dass ich das noch gut unter Kontrolle hatte. Aber ich war bewusst, okay, wenn ich jetzt hier mal einmal tief gehe, könnte ich halt dann drüber sein. Von daher war mir klar, ich laufe jetzt hier eigentlich einfach halt das Tempo mehr oder weniger weiter. Hab dann Morgan überholen lassen. Ja, und das ist halt so eigentlich mit der zweite Knackpunkt gewesen. Mathis war halt dann der Einzige, der mitgegangen ist von Rico, Martin und mir. Ja. Und in dem Moment wusste ich, okay, das geht nicht gut. Also da habe ich mich innerlich schon so ein bisschen gefreut, weil ja, Morgan war so viel schneller. Und Mathis hat jetzt auch schon ein paar Rennen, wo er hinten raus eher ein bisschen langsamer geworden ist. Und es hat mich erstmal sehr überrascht, dass er es gemacht hat. Aber ich war auch gleichzeitig froh, dass er es gemacht hat. Und dann ist er, ja, 300 Meter später hat er auch schon beim Morgan abreißen lassen. Und dann wusste ich endgültig, okay, das war eher ein Fehler von ihm. Da hat es auch nicht lange gedauert, bis wir ihn dann quasi wieder aufgelaufen haben. Das war am Ende der vierten von 6 Runden. Und dann während der fünften Runde habe ich dann das erste Mal gefragt, wo ich quasi enden muss, weil da habe ich auch drauf geachtet, wo ist Jelle, sind da Leute um ihn rum. Ich habe gesehen, der ist komplett alleine, das heißt, da wird sich nichts mehr nach vorne oder hinten verschieben. Hinter ihm waren Schombi und Samuel Dickinson, aber mit einer großen Lücke, und die sahen jetzt auch nicht mehr wirklich so aus, als ob die da nochmal rankommen. Und vor ihm war ewig halt nichts. Und dann habe ich quasi angefangen zu fragen. Das ging auch super schnell. Es hatten die Mama war an der Strecke, Nancy und Ben, das heißt, da konnte ich schnell kommunizieren, aber dann hat Ben mir erst gesagt, ich muss Dritter werden, wenn es so bleibt. Und ja, zu dem Zeitpunkt war klar, gut, Hayden gewinnt sowieso, dann morgen, und dann hatten wir halt langsam wieder Mattis aufgelaufen, aber selbst Rico war noch dann bei uns dran, das war quasi, der hat sich echt nochmal richtig stark gefangen und generell ist er auch noch super solide durchgelaufen, ohne da jetzt hochzugehen, obwohl er am Anfang halt das bisschen noch mit Hayden probiert hat. Aber ich wusste, okay, von den vieren muss ich jetzt Dritter werden. Das heißt, ich muss nochmal irgendwas probieren. Dann halt weitergelaufen, und dann kurz vor Ende der fünften Runde, als dann noch eine Runde quasi war, Rico ist dann während der fünften Runde so langsam bei uns abgefallen, und dann habe ich Ende der fünften Runde eine kleine Attacke gesetzt, um mal zu gucken, was passiert, und das hat auch schon gereicht, um Mattis abzuschütteln. Das war ziemlich genau eine Runde, nachdem er da beim Morgen mitgegangen ist, wo ich dann auch wusste, okay, wenn er da, das waren ungefähr vor 10 Minuten, wenn er da einen ordentlichen Search gemacht hat, mittlerweile sollte jetzt auch die Core Temperature dann halt auch so hoch gegangen sein, dass es wahrscheinlich auch da ein bisschen spürt.
So geil, was du dir im Rennen für Gedanken machst.
Ja. Ja, und dann waren es halt nur noch Martin und ich. aber Martin wirkte schon stark. Also ich habe ihn ja in San Francisco mal erlebt, wo es ihm nicht gut ging, wo er so übelst auch gestöhnt hat und sowas. Und das war jetzt hier gar nicht der Fall. Er wirkte relativ kontrolliert und so. Dann habe ich mir wirklich überlegt, okay, wie mache ich es jetzt? Zum Glück kam dann ungefähr 100 Meter später die Info, dann ich glaube, Nancy war es dann, quasi die Freundin von Ben, die meinte, nee, Mika, Vierter reicht doch.
Boah, da muss dir einiges vom starken Herzen gefallen sein, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und da hat es auch nicht lange gedauert, bis ich dann nochmal an meine Mutter vorbeigekommen bin, die das auch nochmal bestätigt hat. Dann war es auf jeden Fall deutlich entspannter. Und kurz darauf hat aber dann Martin attackiert, quasi, als es noch so 2,5 Kilometer bis ins, oder 2,2 Kilometer bis ins Ziel waren. Und da muss ich sagen, hätte ich da die Info nicht bekommen mit dem vierten Platz, wäre ich auf jeden Fall mitgegangen. Und hätte da deutlich mehr riskiert, weil mir auch klar war zu dem Zeitpunkt, okay, jetzt Rico wird mich auf keinen Fall noch überholen in der Gesamtwertung. Da wäre ich auf jeden Fall all in gegangen und ich hätte auch noch mitgehen können. Zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, okay, ey, Vierter reicht, Martin sieht stark aus und es ist noch zu weit ins Ziel, um jetzt schon zu riskieren.
Rico war ja nicht weit hinter dir, ich glaube, der hatte nur 20 Sekunden. Da dachte ich mir auch eigentlich guter Move, dass du da nicht mit bist.
Und dann ist Martin noch einfach stark zu Ende gelaufen. Ich habe gesehen, zu Mattis geht die Lücke auch konstant weiter auf, auch wenn ich jetzt das Tempo einfach nicht nur weiter durchlaufe. Und dann ist es eigentlich so ins Ziel gegangen. Irgendwann ist die Lücke zu Martin nicht mehr größer geworden, aber ich habe auch gesehen, dass er das jetzt auch quasi kontrolliert nochmal was draufsetzen könnte. Ja, und dann, da zu dem Zeitpunkt war ich dann wirklich so weit, dass ich dann gedacht habe, okay, jetzt reicht's auch wirklich mal. so passt das schon alles gut. Ist jetzt zwar heute jetzt der vierte Platz so, aber ja, auf jeden Fall, ich glaube, der glücklichste vierte Platz, den ich je hatte. Dann konntest du halt auch echt genießen, zu wissen, okay, das Ding habe ich jetzt noch eingetütet. Wie gesagt, nach den ganzen Sachen vorher so, war ich da auch schon stolz, so muss ich sagen.
Ja, kann es auf jeden Fall sein. Also starkes Rennen. Man hat auch gesehen, da ist richtig Druck drin von Anfang bis Ende, also sportlich hohes Niveau. Mhm. Und ja, was mich ein bisschen gestört hat, war die Art und Weise, wie Frodo mit dem anderen Typen kommentiert hat. Weil er hat dann so gesagt, wo Mattis mitgelaufen ist bei Morgan, sagt er so, ja, man sieht hier den Racer und er gönnt Mattis richtig, dass er Dritter wird. Wo ich mir auch so dachte, jo Junge, und er hat halt so gesagt, ja, Mika hier, der schaut direkt auf seine Uhr stoisch und ist da so ganz unemotional. Wo ich mir so dachte, ey, man sieht doch, morgen rennt viel schneller. Es ist super unlogisch, dass Mika da jetzt mitgeht. Das muss er doch wissen aus Athletensicht. So, das ist ein ganz anderes Tempo und das wäre super dumm. Und dann, da dachte ich mir schon so, ey, come on, hier kannst du ein bisschen Mika, deinen Landsmann, supporten. So, und jetzt nicht hier den Mattes wünschen, dass er aufs Podium kommt. Aber ja. Und noch ein Kritikpunkt an den Kommentatoren. Die haben überhaupt nicht mit diesen, sage ich mal, diesem Narrative so Race to Qatar gespielt. Also zu keinem Zeitpunkt wurde gesagt, wer muss wie viel da werden. Das ist im Ranking, dass er da so und so viel da ist. Und sie haben sogar auch noch bei dir falsch gesagt, dass du Dritter werden musst. Das heißt, ich habe halt selber geguckt, wie viele Punkte, und da wusste ich auch relativ schnell, okay, Vierter musst du werden. Aber da dachte ich mir schon so, ey, ihr macht die ganze Serie, um das Race zu Katar zu nennen. Und dann geht ihr überhaupt nicht darauf ein, wie viel da jetzt Schombi werden muss oder Samuel Dickinson, was das für Auswirkungen hat. Und so schwer ist es ja nicht. Du hast ja da Zeit. Ja. Dann musst du halt da noch einen dritten Mann hinsetzen, der das kalkuliert, während die beiden kommentieren und denen dann perfekt liefert. Also da müssen sie nochmal nachsteuern.
Ja, aber Simon, was wenn du von einem Verein, der es nicht mal schafft, seine Platzierungen auf Social Media zu posten, kannst du nicht verlangen, dass die noch sowas hinkriegen. Das ist einfach eindeutig zu viel verlangt. Wenn man es nicht mal schafft, so, nach jedem Rennen einen Post mit den Top 10 zu machen, dann ist das ja wirklich zu viel verlangt, weil aber es ist wichtig, dass wir die schnellste Wechselzeit jedes Mal von allen wechseln, dass die groß breit getreten wird. Das ist alles Entscheidende.
Ach ja. Das stimmt, ja. Aber wenn Simon sich jetzt hier gleich einschaltet, da gebe ich den Ball ab, weil ich muss mich leider entschuldigen, mein Hund muss zum Tierarzt.
Und, ja, ich hatte ja auch ein bisschen Verspätung, ich kam erst nach einer halben Stunde jetzt hier dazu, obwohl ich jetzt hier direkt neben Mika sitze, aber ich hatte noch ein bisschen zu tun. Aber ja, Simon, dann machen wir quasi Staffelübergabe.
Genau, ja. Macht's gut, Mika, genieß es noch und ihr habt noch ein bisschen Vergnügen mit Simon, könnt ihr vielleicht noch kurz Kates Sieg ehren, weil die Frauen dürfen natürlich auch nicht zu kurz kommen. Als Aufgabe noch für euch. Also, macht's gut.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Kurze Werbung.
Den ganzen Januar über gibt's Triathlon-Live-Unterhaltung vom Feinsten. Bocky, Niklas Bock, geht auf große Trivü-Tour und kommt nach Hamburg, Berlin, Münster, Hannover, Essen, Frankfurt, Zürich, Stuttgart, Leipzig, Salzburg, Nürnberg, Köln, Düsseldorf, München und nach Kempten und hat Leute wie Jan Frodeno, Sam Laidlow, Rico Bogen, Sebi Kienle, Daniela Rüff, Fred Funk, Lasse Lührs, unseren Mika und uns alle als Bodytalk-Podcast und noch viele mehr mit im Gepäck. Unter trivue.de gibt es alle Daten zur Tour und es gibt vor allem Tickets. Einige Städte sind ausverkauft. Wie ich vom Bocky weiß, sind in einigen oder sehr vielen Städten nur ein paar wenige Resttickets da. Also es geht quasi auf die Zielgerade des Ticketsverkaufs. Und ich würde sagen, kommt da rum, kommt da ran. Es sind auch super coole Partner wie Ryzen Ministry und Co. mit on board. Und ich war die letzten Jahre immer irgendwo auf der Tour mit dabei und es waren immer super Abende. Und ich würde sagen, wir treffen uns da alle. Wir sind am 4. Januar in Berlin als Buddy Talk Live Podcast. Und wenn ihr euch Tickets kauft, gibt es auch noch 10 Euro Rabatt von uns mit dem Code Buddy, BUDDY, alles groß geschrieben. Wir sehen uns auf der Tour.
Werbung Ende.
Yo, was hast du, Mika, was hast du vom Frauenrennen mitbekommen?
Sehr wenig diesmal, weil es bei uns vorm Rennen.
Wir können uns jetzt auch, wir sitzen hier nebeneinander am Schreibtisch, dem Laptop zugewandt. Jetzt können wir hier mal eine richtige Sitzrunde aufmachen.
Ja, es wird gemütlich. Ja, es war vorher alles relativ eng getaktet bei uns. Von daher hatte ich einen AirPod drin und habe quasi nur den Kommentar gehört, um quasi, dass falls irgendwas Besonderes passiert, ein Sturz oder so, dass ich kurz aufs Handy gucken kann. Aber ich konnte jetzt nicht das Rennen am Handy irgendwie verfolgen. Ja, und zu dem Zeitpunkt, als ich dann das letzte Mal gehört hatte, quasi, es war eine halbe Stunde vor unserem Start oder so, Da war alles eigentlich wie zu erwarten, dass die Britinnen auf dem Rad vorne dominiert haben. Aber ich habe mir schon gedacht, boah, das kann jetzt echt ein richtig cooles Rennen werden, weil es ja auf die Laufentscheidung mal wieder zwischen Lucy und Kate vermeintlich hinausläuft. Plus du hast halt Julie hinten. Habe mich auf jeden Fall echt auf nach dem Rennen gefreut, dann quasi zu hören, wie es ausgegangen ist. Aber ja, im Rennen dann, wie gesagt, natürlich halt dann gar nichts mehr mitbekommen.
Aber overall kann man sagen, ich glaube, Kate Worf absolut verdiente Weltmeisterin. Ist so komisch, also für mich fühlt es sich sehr komisch an, da Weltmeisterin zu sagen. Ja. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu. Aber ich glaube, overall aufs ganze Jahr gesehen, hat Kate Worf da absolut
voll,
den ersten Platz verdient.
Voll.
Und ich bin mal gespannt, wie es da auch weitergeht, ob die jetzt auch mal Richtung noch längere Distanzen schielt oder ob die Richtung LA geht, weißt du da was?
Ich weiß auf jeden Fall, dass sie weiter T100 macht, aber Richtung LA und so weiß ehrlich gesagt nicht. Ist jetzt ja auch in Großbritannien nicht gerade einfach da. Aber gefühlt fühlt sie sich echt wohl so und macht die echt Bock. Jetzt auch, ist ja auch so vom Typ, dass sie sich echt sehr selbstständig, quasi eigenständig aufgestellt hat. Weg vom Verband, auch schon damals in einer externen Trainingsgruppe, jetzt halt quasi ohne Trainingsgruppe bei einem italienischen Coach, dass sie da relativ ja selbstständig quasi unterwegs ist. Das macht ihr auf jeden Fall Bock. Von daher bin ich mal gespannt. Ich kann es auch gar nicht einschätzen. Nee.
Okay. Du hast gestern Abend mal gesagt, viele Rennen davon, ich weiß nicht, ob ich das jetzt auch öffentlich sagen darf, ansonsten schneiden wir es raus, da haben sich viele Sachen jetzt einfach angefühlt wie Dienstreisen und du würdest nächstes Jahr gerne mal wieder Sachen machen, die auch vom Drumherum richtig geil sind. Was ist so dein Resümee jetzt von der T100-Saison jetzt dieses Jahr?
Du meinst jetzt eher auf emotionaler Ebene, so, weil ich meine sportlich relativ...
Aber also lass das Resümee mal gern aus verschiedenen Perspektiven
angehen. Okay. Ich muss kurz
noch schauen. Ja, wir machen ein kurzes Päuschen, sind gleich zurück.
Okay, ja. Also würde ich erstmal sportlich anfangen. Das ist das Einfachste. Ich glaube, das haben wir auch übers Jahr schon ganz gut begleitet. Ja, sportlich würde ich sagen, echt 9,5 von 10. So. Bei verschiedenen Strecken, verschiedenen Bedingungen und so konnte ich echt und vor allem halt übers Jahr hinweg einfach super konstant performen. Hab im Rennen keine bis kaum Fehlentscheidung getroffen. Da müsste ich nochmal echt in Ruhe drüber nachdenken, ob ich im Rennen irgendwas mal wirklich anders machen würde. Oder müsste ich mir nochmal die Race-Recaps von den einzelnen Rennen anhören. Aber fällt mir jetzt auf jeden Fall nichts wirklich auf. Und ja gut, ich meine, wenn da was groß wäre, dann hätte ich auch diese Konstanz halt nicht so hinbekommen. Auch im Training, glaube ich, immer gute Entscheidungen quasi getroffen in dem unmittelbaren Lead-up zu den Rennen und so. Wo ich auch echt happy mit bin, quasi da im August quasi die Eier gehabt zu haben, mal einen Cut zu machen nach London, ja, wo ich wusste, okay, ich bin in Topform. Ich komme jetzt direkt gerade aus der Höhe, in 3 Wochen ist French Riviera, das heißt, da hätte ich nochmal vom Höhentrainingslager, hätte ich auch nochmal quasi profitieren können, aber da quasi echt mal Luft dran zu lassen und French Riviera und Oropesa auszulassen, hat sich, glaube ich, am Ende, ich meine, man weiß nicht, vielleicht hätte ich es auch noch hinbekommen, aber vom Bauchgefühl wäre mir dann jetzt wirklich komplett die Luft ausgegangen, wie gesagt, es war jetzt eh schon auf Kante, von daher, da bin ich echt happy mit. Das quasi so aus rein sportlicher Sicht erstmal. Dann was...
Ganz kurz zum Sportlichen nochmal. Wenn du... Wir haben jetzt Anfang Februar 2025 und jemand sagt dir den Ist-Zustand jetzt nach dem letzten Rennen. Hast du dann aus deiner Perspektive eher overdelivered oder war das, was du dir eigentlich schon vorgenommen hattest und du jetzt eigentlich einfach dein Ziel erreicht hast?
Würde ich ein bisschen aufsplitten. In Ergebnisse war es overdelivered. Top 5 in der Gesamtserie war wirklich so mein Hauptziel eigentlich, was realistisch war, mit Podien, also nicht nur einmal aufs Podium, sondern so zwei Podiumsplatzierungen wären. Hatte ich mir so vorgenommen, das wäre auf jeden Fall cool, wäre ein guter Schritt vom letzten Jahr. Und ein Ziel war halt auch, verletzungsfrei und konstant durchzukommen, mal mehr Rennen quasi einfach auf hohem Niveau machen zu können, wo ich mir relativ sicher war, dass ich da das Potenzial zu habe, gerade was halt so Entscheidungen und sowas angeht, ja, wo halt einfach keine Krankheit oder Verletzung zwischenkommen darf. Von daher von den Ergebnissen ja auf jeden Fall overdelivered. Von der sportlichen Leistung aber würde ich sagen, nicht wirklich. Da ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so krasse Werte im Training habe oder jetzt auch in Rennen irgendwie da jetzt gefühlt so jetzt einen Riesensprung im Vergleich zu letzten Jahr gemacht habe oder im Vergleich zu da, wo ich im Februar war. Und ich glaube, das kommt auch wieder mit zu dem Racing-Punkt so ein bisschen hin oder zum sportlichen Punkt quasi, dass ich einfach echt geschafft habe, im Rennen keine Fehler zu machen und auch im Alltag und im Training sehr wenig Fehler gemacht zu haben und sehr viele Sachen richtig gemacht zu haben, dass ich einfach aus dem Sportchen, was quasi in mir steckt, echt das meiste rausgeholt habe. Plus, was da auch über die Hälfte meiner Meinung nach ausmacht, ist halt einfach das Mentale, dass ich immer mit einer guten Einstellung ins Rennen und sowas reingegangen bin, dass ich quasi aus dem, was sportlich oder was physiologisch in mir drin war, wirklich eigentlich immer das Maximale rausgeholt habe. Und so war es dann halt möglich, diese Ergebnisse zu erzielen. Aber da spielen halt so viele Faktoren mit rein, dass es einfach ja schlecht planbar ist. Und ich deswegen halt jetzt umso glücklicher bin, dass ich halt so viel dann da rausholen konnte.
Und sportlich haben wir einen Haken dran. Aus welcher Perspektive würdest du es noch betrachten?
So überfassend, so emotional. Finanziell kann man noch sagen. Finanziell auf jeden Fall auch ein Top-Jahr. Bin ich auf jeden Fall super dankbar dafür, für die Möglichkeiten, die wir jetzt durch die PTO halt haben. Letztendlich ist es halt ein Job und da war es aus der Hinsicht auf jeden Fall ein sehr gutes Jahr. Und dann so das Emotionale, weil es ist ein Job und so, aber trotzdem möchte ich halt auch einfach Spaß so dran haben. Und da war es insgesamt auch ein sehr gutes Jahr, coole Reisen gehabt und so. Wie gesagt, glaube ich, habe es immer gut verbunden, auch mit Trainingslagern und sowas. Highlight für mich Vancouver, so von der Reise, vom Ort an sich, das hat richtig Bock gemacht. Australien war auch richtig cool. Australien auch so Highlight vom Rennen an sich quasi, von der Stimmung im Rennen. Das war richtig cool. London war auch schon gut, quasi gerade so Zielanlauf und so, da war auch echt richtig gute Stimmung. Aber das ist, da kommen wir dann jetzt so zum Lowlight quasi des Jahres, gerade der Kontrast von Wollongong zu Dubai und jetzt auch wieder Katar. Das war auf jeden Fall nicht cool. Und Dubai und Katar haben jetzt abgesehen vom Sportlichen echt am wenigsten Spaß gemacht. Und die Rennen, die mir, obwohl es da auch ja um super viel ging und jetzt gerade Katar mein größter sportlicher Erfolg jetzt oder meinen größten sportlichen Erfolg abgerundet hat, würde ich sagen, weil letztendlich die ganze Saison war jetzt ja nicht nur, hing jetzt ja nicht nur von Katar ab, aber trotzdem und die sportliche Gesamtleistung quasi mit dem, wenn man es mental mit einrechnet, auf die ich am meisten stolz bin bisher, hat es mir dafür relativ wenig gegeben in dem Moment, emotional im Sinne von die Fans rasten aus und ich habe halt das Rennen gemacht, dann im Ziel paar Fotos und so, und dann bist du halt wieder nach Hause gefahren. Und es fehlt dieses, was wir zum Beispiel in London noch hatten, wo einfach super viel los war. Aber was ich zum Beispiel aus St. George da bei der 70.3 WM, dann noch Bankett, weißt du, hast ja immer noch so Bankett und so, du bist mit den Age-Groupern zusammen, ist einfach viel mehr Trubel drumherum, während es hier halt einfach elitär war. Du machst ein Rennen, gehst nach Hause, bist halt in einem 5-Sterne-Hotel. Ja, wenn ich das zum Beispiel vergleiche halt mit so letzten Jahr Zell am See, mit damals St. George oder selbst einfach dieses Jahr so mit Tankumsee Triathlon, es ist einfach was anderes. Ja, aber wie gesagt, wir sind da aktuell gefühlt so ein bisschen halt die Hände gebunden. Und ich hoffe einfach, dass das halt ändert. Und ja, im nächsten Jahr habe ich auf jeden Fall Bock halt häufiger auch mal wieder ein Rennen zu machen, wo halt mehr so ein bisschen back to the roots so und Triathlon so wirklich mit Passion und so, wo es halt da halt noch gelebt wird.
Hast du dadurch das Gefühl, dass sich dein größter Erfolg deiner bisherigen Karriere jetzt dadurch nicht so groß anfühlt, weil es eben in so einem sterilen Raum stattgefunden hat und du da ohne Zuschauer ins Ziel kamst und irgendwie zwei Interviews und dann gehst du wieder ins Hotel und irgendwie, es haben ein paar Leute auf den Bildschirm geguckt, aber irgendwie ansonsten war da irgendwie ja gar nichts und das ist so wie in so einem Labor zu Corona-Zeiten gefühlt, hat das stattgefunden. Ne? Hast du dadurch das Gefühl für dich, dass sich dein bisher größter sportlicher Erfolg nicht so groß anfühlt?
In dem Moment ja, im Nachhinein nicht. Ich kann es auf jeden Fall gut einordnen, was ich da sportlich gemacht habe. Die Personen, wo es mir wichtig ist, wie sie es einordnen, können das auch. Sei es Freunde, sei es Family, die können es, sei es Sponsoren. Da habe ich 100% das Gefühl, dass alle Sponsoren von mir, gut, wie es jetzt bei anderen Sponsoren ist, das kann ich nicht sagen, aber zumindest alle Sponsoren von mir können das gut, glaube ich, einordnen, was es sportlich wert ist, was ich da halt für leisten musste. Von daher auf der Ebene quasi und ich selber weiß natürlich halt auch einzuordnen, auf der Ebene jetzt nicht wirklich, aber in dem Moment ja schon, wäre es auf jeden Fall, hätte ich ja ganz andere Gefühle gehabt, wenn ich jetzt in, in Frankfurt auf dem Römer oder so gelaufen wäre, wäre das sicherlich ein ganz anderes Erlebnis gewesen, keine Frage. Aber jetzt, wie gesagt, jetzt so im Nachhinein, gleite ich auch aus der Emotion dann sicherlich nochmal mehr quasi so mitnehmen können. Aber ja, letztendlich bin ich, kann ich das schon ganz, ganz gut selber einordnen.
Das Schönste daran ist ja, dass diese Sachen mit Frankfurter Römer und so ein Stadioneinlauf in Rot und was auch immer, das kommt ja alles noch. Das ist ja das Schöne.
Das ist ja, das läuft nicht weg.
Und das läuft nicht weg und das kommt alles noch und das liegt alles noch vor dir. Das ist das Schöne. Du hast gerade das noch angesprochen, dass es finanziell natürlich ein super Jahr war. Wie viel Bedeutung hat das für dich? Aus welcher Perspektive spielt das eine große Rolle für dich? Oder wie soll ich das formulieren? Welchen Stellenwert hat der finanzielle Erfolg in dem einem Gesamtgefühl, dass das einfach so ein erfolgreiches Jahr war?
Da ganz klar untergeordnet. das ist eher so quasi im Hintergrund, dass es einfach sehr gut ist, dass es so ist, dass es mir halt Sicherheit gibt, als auch für die kommenden Jahre. Aber auch da zum Beispiel vorm Rennen habe ich es nicht geschafft, darüber mich zu motivieren und darüber diesen Mindset-Shift hinzukriegen.
Hast du es versucht?
Nicht aktiv, aber ich hatte schon mal dran gedacht, auf jeden Fall, die PTO betont das ja auch ganz gern, hatte ich halt auch ein paar Interviews, so die Fragen, so hier jetzt der Unterschied ist ja auch finanziell dann ein großer Unterschied und so, und dementsprechend habe ich dann da auch da halt mal drüber nachgedacht, aber habe dann mir wirklich halt gedacht, so ey, ob ich jetzt Zweiter oder Dritter werde in der Gesamtwertung, das ist jetzt Summe X Unterschied.
Wie viel wäre es gewesen?
Ja gut, wenn du halt dann an dem Renntag noch mit der Platzierung, ja, reden wir irgendwie 25 bis 30, 1000 Unterschied, was auf jeden Fall viel Geld ist, aber ich habe mir dann im Vorher gedacht, das wird mein Leben absolut nicht ändern, jetzt kurzfristig, mittelfristig, da bin ich jetzt nicht deswegen irgendwie glücklicher oder so, sondern da ist wirklich rein dieses Intrinsische, von daher ist es halt eher so ein natürlich ein langfristiges Ding, ganz klar, was cool ist, was befriedigend ist so, aber absolut im Hintergrund und jetzt nicht annähernd vergleichbar mit den, mit diesem, ja, einfach dieser internen Befriedigung quasi, was ich da halt sportlich so halt geleistet habe.
Gibt dir das, wirst du dadurch, was so Trainingsplanung, sportliches Setup, Trainingssetup etc. betrifft, durch einfach jetzt auch neue Möglichkeiten durch so ein gutes Jahr irgendwas verändern? Oder gibt dir das jetzt neue Möglichkeiten, die du dir davor vielleicht noch nicht gegönnt hast, weil du dachtest, boah, das ist jetzt einfach noch ein zu großes Invest? Ich meine, wir hatten vorhin drüber gesprochen, was du hier für das ein oder andere aufs ganze Jahr ausgibst. Ich will es jetzt nicht sagen, aber du investierst ja schon wirklich, wirklich viel in dein ganzes Setup, und das ist ja wirklich echt nicht ohne. Also ich habe selber geschluckt, als du das gesagt hast. Gibt es jetzt dadurch neue Möglichkeiten, die du dir dadurch jetzt einfach gönnen kannst, die du dir die letzten Jahre einfach verkniffen hast und hast, boah, das ist vielleicht noch doch zu teuer?
Mhm. Fällt mir jetzt nichts wirklich ein. Vielleicht werde ich jetzt mal bei Airbnb dann in Tinje eine bisschen größere Bude buchen, dass dann Björn und Daniel nicht wieder in einem 4 Quadratmeter Zimmer übereinander schlafen müssen. Aber sonst, das war eine Sache, die ich mir von Anfang an in der Karriere halt gesagt habe, ich darf nicht an Performance sparen. Klar, als ich ganz am Anfang halt noch gar nichts da verdient habe, natürlich, aber dann kommt es ja auch gar nicht, steht es auch gar nicht zur Frage, ins Trainingslager zu fahren oder so. Aber ich hatte das Glück, jetzt schon die letzten 2 Jahre so gut zu verdienen, dass ich quasi da, dass ich dann gefühlt kaum was irgendwie Einschränkungen machen musste. Und jetzt dieses Jahr sowieso halt nicht. Von daher wird sich da nichts groß ändern. Wie gesagt, es wird jetzt endlich mal in eine vernünftige Kaffeemaschine investiert.
Ja, aber jetzt so nämlich.
Halt eher so Sachen, sowas mal als Belohnung. Aber jetzt so Performance-Sachen, nee. Das geht weiter durch. Und da ist es halt eher quasi so, dass ich einfach, viele Sachen sind einfach unbezahlbar, würde ich sagen. Gerade Thema Connections, da halt an Connections ranzukommen. Und da bin ich mit Red Bull schon super aufgestellt. Aber da quasi mein Netzwerk noch ein bisschen zu erweitern, an so ein paar Performance-Geschichten, wo ich mich da mit Ben mal in Ruhe zusammensetzen werde und halt überlegen, wo wir da Potenziale sehen und so. Aber da geht's nicht um Geld, sondern halt eher, wie gesagt, halt um Connections. Von daher, ja, kann ich so Geld jetzt wirklich halt einfach langfristig halt dann anlegen, so.
Das klingt sehr, sehr vernünftig. Also kein Porsche und keine Rolex.
Nee. Brauche ich nicht.
Sehr, sehr gut. Gibt's noch was? Oder machen wir dafür einen Punkt? Ich glaube, was wir mal noch machen können in einer neuen Folge, mal so ein, ich glaube, das freut alle Triathlon-Betreibenden hier, die zuhören, mal so ein Daten-Deep-Dive auf die ganze Saison, dass du mal ein bisschen was zusammenrichtest und zusammensuchst an Daten, dass man da mal ein bisschen reingucken kann. Das kannst du vielleicht mit Simon auch dann zusammen machen, weil der da fit ist.
Ja.
Sowas wäre noch vielleicht noch interessant, aber ich glaube ansonsten genieß erstmal deine Off-Season in Salzburg. Erstmal eine Woche zu Jacki nach Fuschel am See. Und ja, dann hören und sehen wir uns irgendwie, ja, ich würde mal sagen, nächste oder übernächste Woche. Ich weiß nicht, ob du eine Woche Pause machst. Gucken wir mal. Und dann machen wir einen Sack zu hier.
Ja.
Tschüss.